Das vergessene Reich der Ginger. Jadefiguren, Stoßzähne, Bronzen und Goldschmuck. Chinesische Archäologen entdeckten eine reiche Kultur an einem Ort, wo es niemand vermutet hätte. Maike Wagner und Pavel Tarasow erzählen darüber in Spektrum der Wissenschaft, Oktober 2007. Die chinesischen Gelehrten der Antike waren eifrige Schreiber. Ab dem 3. Jahrhundert vor Christus protokollierten sie die Entwicklung des Kaiserreichs so penibel, dass heute kaum eine Frage zu dessen Geschichte unbeantwortet bleibt. Zudem schrieben sie nieder, was an vorangegangenen Ereignissen aus der Zeit der legendären drei Dynastien Jia, Shang und Su mündlich überliefert war, sodass Historiker über verlässliche Quellen verfügen, die bis etwa in das 21. Jahrhundert vor Christus zurückreichen. Die Könige beherrschten weite Teile der ostchinesischen Tiefebene, wobei das Ufer des mittleren Zhangjiang, des langen Flusses, heute Yangji, die Südgrenze ihres Reichs bildete. Da es jedoch keine Überlieferungen aus den Nachbarregionen gab, waren die Archäologen der Meinung, dort nur sehr einfache Kulturen zu finden. Man nahm an, dass diese Wildnis von kulturlosen Barbaren bevölkert wurde. Erst seit etwa 20 Jahren überschreiten Forscher die Grenzen und entdecken immer wieder Spuren hochentwickelter Gesellschaften. Zu den größten Überraschungen gehört wohl der Fundplatz Jinja im Becken von Sichuan in Chengdu, der bei Bauarbeiten im Jahr 2001 entdeckt wurde. In der sogenannten Zeit der streitenden Reiche, 475 bis 221 vor Christus, lebten dort die Shu. Sie wurden 316 vor Christus von ihren Nachbarn, den Jin, besiegt. Diese eroberten ein Land nach dem anderen, bis sich der König von Jin 221 vor Christus zum ersten Kaiser ausrufen ließ. Heutzutage kennt man diesen ersten Potentaten in Europa und Amerika vor allem dank der lebensgroßen Tonsoldaten, die seinen unterirdischen Grabpalast bewachen. Wie andere Völker wurden die Shu von den Jin völlig assimiliert. Die technischen und kulturellen Leistungen aus der Hauptstadt Chengdu beeindruckten die Archäologen. Bald nach der Eroberung der Hauptstadt wurden die vom tibetischen Hochplateau kommenden Flüsse durch einen Damm reguliert und in ein verzweigtes Kanalsystem geleitet, das die Bewässerungsanlagen der fruchtbaren Ebene versorgte. Anhand von Steinfiguren ließen sich die Wasserhöhe und die Tiefe des Flussbetts ablesen. Noch heute ist diese Anlage, die im UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen wurde, voll funktionsfähig. Ohne Zweifel gedieh die Stadt unter chinesischer Herrschaft. Sie entwickelte sich zu einem bedeutenden Zentrum der Seidenbrokatweberei des 3. Jahrhunderts nach Christus. Mit der ursprünglichen Bevölkerung aber, den Shu und ihren Vorläufern, schien all das wenig zu tun zu haben. Doch am 8. Februar 2001 förderten Arbeiter beim Bau eines Autobahnkreuzes in Chengdus Vorstadt Jinja, zu Deutsch Goldsand, Elefantenstoßzähne und Jadestücke ans Licht. Für die Stadtarchäologen begann eine spannende Zeit. Sie bargen mehr als eine Tonne Elfenbein und darüber hinaus aber auch Kunstwerke aus Gold, Bronze und Stein. Insbesondere etwa 900 hochwertige Jadeobjekte, Waffen, Zepter und andere Meisterstücke, die allein dem Prunk und der Repräsentation dienten, übertrafen alles bisher Bekannte. Am meisten überraschte jedoch das Alter dieser Funde. Sie stammen aus der Zeit um 1000 vor Christus. Die Bauarbeiten wurden nie wieder aufgenommen, das geplante Autobahnkreuz verlegt. Stattdessen erschlossen die Wissenschaftler nun Jahr um Jahr mehrere tausend Quadratmeter alter Siedlungsfläche. Noch sind die Ausgrabungen nicht beendet, doch schon jetzt zeichnet sich die Komplexität einer Gesellschaft ab, die lange vor den Shu auf dem Territorium des heutigen Chengdu florierte und von der die drei Dynastien entweder keine Kenntnis hatten oder die sie ignorierten. Das gesamte bewohnte Areal hatte nach heutiger Kenntnis eine Größe von etwa 5 Quadratkilometern und wurde von einem Nebenfluss des Zhangjiang durchflossen. Im Süden des Gebiets entdeckten die Ausgräber Elefantenstoßzähne, Bronzen und Hirschgeweihe, also vermutlich ein Kultzentrum. Nur 30 Meter entfernt lag einst ein Wohngebiet, wie Gebäudespuren, Unmengen von Scherben und ein Keramikofen annehmen lassen. Diese erstaunlichen Funde warfen auch ein neues Licht auf mehrräumige Langhäuser, die seit 1995 ausgegraben wurden. Die Experten deuten sie nun als Palastanlagen, die zur Siedlung gehörten. Die größte, etwa 55 mal 8 Meter, bestand aus 5 nebeneinander liegenden Räumen, zu denen jeweils eine Tür von außen führte. Zu welchen Meisterleistungen diese Menschen fähig waren, davon legen kunstvolle Objekte beredtes Zeugnis ab. Das bekannteste, sozusagen das Markenzeichen Jinjas, dürfte eine goldene Sonnenvogelscheibe sein. 4 Wasservögel mit langen Hälsen und Beinen umrunden einen Wirbel aus 12 Strahlen. Einen solchen Strahlenkranz trägt auch die Bronzefigur eines Noblen, ein weiteres Kunstwerk aus Jinja. Feinste Jade hingegen nutzten die Handwerker für sein Zepter, wie auch für Elemente seines Gewands. Nicht nur über die Kleidung der Elite jener Kultur geben Statuen Aufschluss, sondern auch über ihre Haartracht. Lange geflochtene Zöpfe schienen Mode gewesen zu sein, mitunter auch eine voluminöse Haarpracht am Scheitel über einem ansonsten geschorenen Schädel. Eine kleine Goldmaske verbindet Jinja mit einem ebenfalls berühmten Fundkomplex. Bereits 1986 hatte man bei einem Dorf etwa 40 Kilometer nördlich von Chengdu 2 Erdgruben voller Bronzemasken und Fragmente von Skulpturen entdeckt. Dieser Fundplatz, Sangjingdiu, zu Deutsch 3-Sterne-Hügel, ist eine der rätselhaftesten prähistorischen Stätten Chinas. Seine Anfänge reichen möglicherweise bis zur jungsteinzeitlichen Baodun-Kultur zurück, die von etwa 2500 bis 2000 vor Christus dort blühte. Da bis heute keine schriftlichen Aufzeichnungen von Sangjingdui entdeckt wurden, kann man über den genauen Zeitpunkt nur rätseln. Sicher ist aber, dass die beiden Gruben etwa zwischen 1300 und 1000 vor Christus angelegt wurden. Die Stadtanlage, in deren Mauern sie sich fanden, geht sogar auf eine Gründung um 2000 vor Christus zurück und wurde damit fast 1000 Jahre lang bewohnt. Jinja, so vermuten die chinesischen Wissenschaftler nun, trat die Nachfolge Sangjingduis an. In beiden Städten genossen Elefanten offenbar große Wertschätzung. Welchen Stellenwert die Dickhäuter hatten, ob man sie als Lastenträger oder für den Kampfeinsatz schätzte, weiß niemand zu sagen. Die Priester bzw. Schamanen von Jinja und Sangjingdui schmückten sich in ihren Ritualen mit Elefantensymbolen und boten ihren Ahnen oder Göttern Stoßzähne als Opfer dar. Warum Sangjingdui aufgegeben und eine neue Stadt 40 Kilometer südlich errichtet wurde, darüber lässt sich natürlich nur mutmaßen. Vielleicht entsprach die Neugründung einer religiösen Neuausrichtung auf die Kräfte des Himmels, möglicherweise war sie politisch motiviert und erfolgte im Rahmen einer Reichsgründung. Ebenso lassen sich veränderte ökonomische Rahmenbedingungen als Triebkräfte denken. Zustand und Fundkontext der offenbar religiösen Objekte von Sangjingdui sprechen jedenfalls dafür, dass der Umzug planmäßig erfolgte. Statuen, Masken und anderes wurden in Ritualen zerstört und beigesetzt, der Tempel und der Altar dort nach Ansicht der Archäologen abgetragen. In der Gesamtschau zeigt sich Jinja damit als Hauptstadt eines Reichs, das um 1000 vor Christus im heutigen Sichuan existiert hat. Seine Wurzeln reichen über Sangjingdui bis zur Baodun-Kultur im 3. Jahrtausend vor Christus zurück. Vermutlich hält die Chengdu-Ebene noch so manche Überraschung bereit, verborgen unter der üppig wuchernden Vegetation.